So, schönen guten Morgen von mir. Toll, dass ihr da seid. Ich habe heute das Vorrecht und das Privileg, euch predigen zu dürfen. Also danke, dass ihr mir zuhört. Ich möchte anfangen, indem ich euch erzähle, ihr wisst, wir haben es auch im Newsletter geschrieben, Annelie und ich studieren an der European School of Culture and Theology. Klingt toll. Vormals AWM, klingt nicht so toll. In Korntal. Und wir haben da einen, wir haben da einen Dozenten. Dieser Dozent ist sehr groß, schlank, ungefähr über 65 und noch weiter. Hat eine sehr markante Nase und er liebt Jesus, er liebt die Bibel, er ist ein Mega-Brain. Und er liebt es, uns zum Mitdenken zu bringen. Das heißt, er läuft dann mitten im Kurs hin und her und reibt sich die Hände, zieht die Schultern hoch und sagt, lasst uns Theologie treiben. So ungefähr, okay? Und genau das möchte ich mit euch heute auch machen. Also, lasst uns Theologie treiben. Ja? Ich stelle euch eine Frage, die ihr einfach für euch selbst beantwortet. Kein Handzeichen, nichts in der Richtung, sondern einfach nur für euch selber fragen, wie würde ich diese Frage beantworten? Hi! Gilt alles, was im Neuen Testament steht, immer und überall? So, jetzt formt ihr die Antwort in eurem Herzen. Gilt alles, was im Neuen Testament steht, immer und überall? Ihr habt eure Antworten gefunden? Gut, dann seht ihr jetzt hier meine Antwort. Erstens nein, zweitens ja. Erstens, nein, nicht jeder Satz der Bibel ist eine immer gültige Aussage. Ich hoffe, vielleicht kamt ihr auch alle zu diesem Ergebnis in euren Gedanken. Ich kann euch aber sagen, 100%, ihr lebt alle danach. Weil, wenn wir jetzt hier einfach mal so in die Runde gucken, stellen wir fest, es sind ganz wenig Frauen mit Kopftüchern anwesend. Es steht aber eindeutig im 1. Korinther 11,5, eine Frau entehrt ihr Haupt, wenn sie ohne Kopfbedeckung betet. Also entweder ihr Mädels und Frauen, ihr nehmt die Bibel gar nicht ernst oder ihr seid nicht der Meinung, dass es eine wortwörtliche Auslegung der Bibel bedarf. Zweiter Satz, der vielleicht euch das auch so ein bisschen aufzeigt, ist, in 1. Timotheus 5,23 steht, trinke nicht nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Trinkt ihr alle immer nur Wasser und Wein? Morgens Wasser und Wein, mittags Wasser und Wein, abends Wasser und Wein? Ist es Sünde, nur Wasser zu trinken und kein Wein? Unsere Ärzte anwesend, seid ihr diejenigen, die, wenn jemand zu euch kommt, euer erster biblischer Rat ist zu sagen, trink Wein. Hast du heute schon Wein getrunken? Wenn nein, kein Wunder, dass du krank bist. Ja, das war ein unheimlich liebevoller und guter Rat von Paulus an Timotheus. Und Leute, Wein trinken ist übrigens auch okay. Aus gesundheitlichen Gründen, auch aus anderen Gründen, solange es nicht zu viel ist, kann man machen. Aber das war von Paulus an Timotheus. Okay? Aber wir haben jetzt eins, nein, zweite Antwort. Die Bibel ist voll von absolut allgemeingültigen Aussagen. Wir können als Christen nicht die Bibel hochheben und sagen, ja, nee, vielleicht, wenn es mir gefällt, dann ist es gut. Und wenn es mir nicht gefällt, dann ist es nicht gut. Sondern es gibt absolut allgemeingültige Aussagen, die damals galten, heute gelten und in Ewigkeit gelten werden und denen es nichts zu rütteln gibt. Und ich möchte euch meine Liebste, möchte ich euch heute vorstellen. Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Satz galt gestern, heute gilt morgen. Der gilt in Amerika, der gilt in Deutschland, der gilt in Japan. Der Satz gilt für Männer, für Frauen, für Kinder, für Erwachsene, für Senioren. Der Satz gilt immer. Vielleicht bist du heute da und du bist nur da, weil du jemandem Gefallen tun willst, der gesagt hat, komm noch mal mit in den Gottesdienst. Und vielleicht kennst du Jesus nicht. Wir haben vorhin das Lied gesungen, Closer Than a Friend. Und ich möchte euch einfach von mir erzählen. Ich war nicht immer ein Freund von Jesus. Aber ich habe erlebt, dass es diese reale Beziehung mit Gott gibt. Wenn wir sagen, Gott ist mir näher als ein Freund, dann meinen wir das nicht irgendwie in einem poetischen Sinn, sondern dann können alle, die hier sind und die sagen, ich habe eine Beziehung mit Jesus, bestätigen dir, die kannst du fragen, ja, er ist mir näher als ein Freund. Und ich und viele anderen hier, wir sind felsenfest überzeugt, dass wir nicht verloren gehen. Selbst wenn wir sterben, dass wir nicht verloren gehen, dass wir ewiges Leben haben, das ist eine feste Grundlage. Das beeinflusst mein ganzes Denken, mein Fühlen, mein Handeln. Ich möchte dich einladen, wenn du sagst, das klingt ja schräg. Mein erster Schritt damals war einfach der Gedanke, Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig's mir. Und ich bin hier und ich will euch gar nicht überreden, dass ihr an Jesus glauben sollt. Wenn Gott real ist, dann fordere ich dich heraus, bete das. Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig es mir. Und er wird sich dir zeigen. Anders als du dir das vorstellst eventuell, aber er wird sich dir zeigen. Wir müssen Jesus nicht irgendwie toll machen. Er ist schon toll. Und er ist der Gott, der sich zu uns herabbeugt und der uns ruft. Und der auch heute dich ruft. Für dich gilt also, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Vielleicht kennst du den Satz schon lang. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, oh, meine letzte Woche, ich habe gesündigt, ich traue mich gerade so durch den Gottesdiensteingang, aber ich traue mich nicht, meinen Blick zu heben zu Gott. Ich möchte dir sagen, der Satz ist für dich. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du nicht verloren gehen und ein ewiges Leben haben. Egal was für eine Sünde du getan hast. Sein Tod am Kreuz ist größer als alles, was du tun könntest. Du darfst deinen Kopf erheben. Vielleicht hattest du eine Woche, die nur schrecklich war. Einfach eine Woche, wo du sagst, die möchte ich nie wieder in meinem Leben erleben. Und vielleicht stehst du sogar da und sagst, und die nächste Woche wird wahrscheinlich auch so eine Woche werden. Der Satz ist für dich. Wenn du an ihn glaubst, wirst du nicht verloren und gehen, sondern ewiges Leben haben. Und ich frage dich, hab eine Perspektive. Wie schrecklich war deine letzte Woche und wie schrecklich wird deine nächste Woche, wenn du weißt, du wirst nicht verloren gehen, sondern du wirst ewiges Leben haben. Das ist ein Grund zur Freude, egal wie die Woche war. Und vielleicht bist du hier und du hattest die beste Woche deines Lebens. Juhu, schön für dich. Wir wünschen dir von Herzen, dass deine nächste Woche noch besser wird. Und trotzdem ist dieser Satz für dich. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wirst du nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und das macht deine Woche noch mal sehr viel besser. Also, eine allgemeingültige Aussage. Packen wir das Ganze zusammen. Nicht jeder Satz der Bibel ist wörtlich zu nehmen. Aber durch jeden einzelnen Satz in der Bibel lernen wir Gott kennen. In jedem einzelnen Satz offenbart Gott sich uns. Und wenn du die Bibel nur liest, um zu erfahren, was du machen sollst, dann gehst du am Eigentlichen vorbei, dann kriegst du gar nicht mit, dass in der Bibel Gottes Herz sich dir offenbart, wie groß seine Liebe für uns Menschen ist. Wie groß seine Liebe für dich ist. Wenn wir lesen in der Bibel, wie Gott mit Menschen agiert, dann erkennen wir, dass er eine unendliche Liebe für uns hat. Wir sind gerade in der Predigtreihe Weltbeweger und wir machen die Apostelgeschichte durch. Und gerade die Apostelgeschichte ist ein Buch, wo du nicht auf Instruktionen hoffen darfst, pur, Nicht alles, was da drin steht, sollst du eins zu eins genau so machen. Kannst du machen, aber das ist nicht die Idee davon, sondern die Idee der Apostelgeschichte ist, dass wir Gott besser kennenlernen. Letzte Woche war Mark in Athen mit euch, auf dem Areopag. Diese Woche sind wir in Korinth. Wir gucken heute Apostelgeschichte 18 an. Paulus ist weg von Athen, ist in Korinth und arbeitet werktags als Zeltmacher, geht sonntags in die Synagoge, unterredet sich mit den Leuten, verkündet das Evangelium. Einige Juden kommen, machen ihm das Leben schwer, Heiden empfangen Glauben an Jesus. Also es ist eine ganz turbulente Zeit, wo viele Dinge einfach in seinem Leben passieren. Und er erlebt, manche sind voll für ihn, manche sind voll gegen ihn und er lebt in einem Kulturschock. Stellt euch einfach mal die zwei Städte vor. Wir haben Athen, haben wir gestern gehört, verschnoppt, gebildet, belesen, so ein bisschen erhaben. Ich würde sagen, wie Heidelberg. Und wir stellen uns Korinth vor. Ja, Korinth, Handelsstadt, Handelsmetropole, Arbeiterstadt, vielleicht mit Flüchtlingsauffanglager, auf jeden Fall mit Menschen aus der ganzen Welt mit dabei. Neulich erst noch zerstört, jetzt wieder aufgebaut. Ha, kommt euch das bekannt vor? Ich würde sagen, wir könnten sagen, Korinth wie Mannheim. Ja. Also er hat hier so einen gewissen Kulturschock, der gute Paulus. Und man sagte damals auch von jemandem, der lebt wie ein Korinther, wenn man das gesagt hat, dann hat man damit gesagt, das ist so ziemlich die verlottertste Person, die man sich vorstellen kann. Das gilt für Mannheimer nicht. Die sind nicht besser und schlechter als andere. Paulus ist in Korinth und wir erfahren von ihm, dass es kein Happy-Clappy-Paulus ist, der da ist. Er arbeitet werktags, er geht in die Synagoge, er unterredet sich, Leute sind gegen ihn, Leute sind für ihn. Der hat eine schwere Zeit auch in Korinth. Es passiert super viel Tolles, es passiert viel Herausforderndes. Und eines Nachts hat Paulus ein besonderes Erlebnis. Haben wir schon. Gott sagt zu ihm, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Frage an euch, lasst uns Theologie treiben. Ist dieser Satz eine allgemeingültige Aussage? In eurem Herzen, bewegt es so ein bisschen hin und her, ich frage euch nicht ab. Jetzt habt ihr verschiedene Antwortmöglichkeiten. Variante 1 ist, ihr sagt leider nein. Mitte wäre zum Teil, seitlich wäre, kommt drauf an, wie man die einzelnen Worte definiert. Das wären so Möglichkeiten. Sicher ist, Paulus war in Korinth, er empfängt diesen Satz von Gott, er wird später angeklagt, sie schleppen ihn vor den Prokonsul, der Prokonsul sagt, was interessiert es mich, und lässt ihn wieder gehen. Das heißt, dieser Satz gilt 1:1 für Paulus in Korinth zu diesem Zeitpunkt. Gilt dieser Satz 1:1 für Paulus in seinem ganzen Leben? Nein. Gilt dieser Satz 1:1 für uns? Das kommt darauf an. An dieser Stelle, Gott sagt nicht zu jedem Christen und zu jeder Zeit, hey, niemand kann dich angreifen, nichts kann dir was anhaben. Wenn du Christ wirst, dann wirst du unverletzbar. Du wirst sein wie ein geistlicher Superman. Du wirst durch die Gegend fliegen und die geistlichen Angriffe werden so auf dich hageln und das wird alles von dir so abprallen und du wirst unten landen und alles ist gut. Gott sagt das nicht. Das ist keine Zusage, die wir von Gott haben. Stattdessen erleben wir Verleumdung und Anklage, Lästerung, Hetze, Missgunst, Neid, körperliche Angriffe, jetzt in unserem Fall nicht so sehr, Angriffe auf die Familie, auf Freunde, Angriffe am Arbeitsplatz. Alles das prallt nicht an meiner christlichen Rüstung ab und ich gehe mal davon aus, alles das prallt auch nicht an deiner christlichen Rüstung ab. dass der Satz nicht 100% für jeden Christen gilt, erleben wir momentan, wenn wir darauf gucken, dass viele Christen auf der Flucht sind, dass über 100.000 Christen im Jahr sterben, weil sie Christen sind. Wenn wir also diesen Satz so lesen, dass da eigentlich drinstehen sollte, verkünde das Evangelium und nichts wird irgendwie ein kleines bisschen an deiner Bequemlichkeit, an deinem tollen Leben oder an deinem körperlichen Wohlbefinden rütteln, dann gilt dieser Satz 100% nicht für jeden, jederzeit. Okay, also Fazit schön für Paulus. Steht da jetzt also nichts für uns drin? Machen wir jetzt hier an der Stelle Schluss und sagen einfach, Gott war nett zu Paulus? Das kommt drauf an. Wenn du hier bist und du sagst, ich möchte Instruktionen, ich möchte die Bibel lesen und es reicht mir völlig, wenn ich darin lese, was ich tun soll und was ich lassen soll. Und dann möchte ich wie ein Anwalt vor Gott kommen. Und ich will sagen, da steht aber, ich habe das gemacht, du musst mich segnen. Segen bedeutet, ich möchte. Wenn du so vor Gott treten willst, dann hat dieser Satz nichts, gar nichts mit deinem Leben zu tun. Es ist Gnade. Wir können nicht vor Gott treten und sagen, du schuldest mir. Gott schuldet uns gar nichts, auch wenn wir uns an sein Wort halten, er schuldet uns nichts. Aber wenn du eine Freundschaft mit Gott hast, wenn er zu dir closer as a brother ist, closer as a friend ist, dann gilt der Satz 100%ig für dich. Und ich erkläre euch, wie ich das meine. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich erzähle euch eine Geschichte aus dem Iran, wahre Geschichte. In einem kleinen Dorf in der Nähe von Bagdad, sehr kleines Dorf, waren 20 Männer, die sich entschieden haben, wir gehen zu ISIS. Wir werden ISIS-Kämpfer. Wir sehen, das ist das Einzige, wie wir unseren Familien langfristig Gutes tun können. Ja, wir sind der festen Überzeugung, dass wenn alles ein islamischer Staat ist, dann wird es unseren Familien besser gehen. Wir verlassen unsere Familien, wir gehen zu ISIS. Und diese Familien von diesen 20 Männern waren sehr arm. Das heißt, nachdem die Männer gegangen waren, hatten diese Familien kaum mehr Essen, hatten kaum mehr Kleidung, lebten in einem sehr ärmlichen Zustand. Und ein paar Dörfer entfernt davon gab es Christen. Und diese Christen haben mitbekommen, dass die Männer die Familien verlassen haben und dass jetzt diese Frauen und Kinder Hunger leiden. Und diese Christen haben sich entschieden, zu diesen Frauen zu gehen, als Familie zu diesen Kindern zu gehen. Sie haben selber auch nicht furchtbar viel Essen, aber sie haben das, was sie haben, haben sie mitgenommen und sind über Wochen zu diesen Familien gegangen und haben Essen geteilt, haben Kleidung gegeben, haben Freundschaft geteilt. Und dann kamen die Männer wieder. Und dann haben die Männer gesehen, unsere Familien und die Christen zusammen in unserem Dorf. Und dann haben diese Männer ihre Waffen niedergelegt und haben sich bekehrt, weil sie einfach überwältigt waren von der Liebe Christus. Und Gott hatte ein großes Volk in diesem Dorf. 20 islamistische Familien, die sich ab diesem Zeitpunkt zu Christus bekehrt haben. Gott hatte ein großes Volk in diesem Dorf. Und diese christlichen Familien im Iran, die haben gehört, dass Gott zu ihnen sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium. Lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Erstens, sie hatten kein Versprechen, dass sie überleben würden. Das war überhaupt nicht klar. Aber sie hatten eine Ewigkeitsperspektive. Sie wussten, selbst wenn die uns umbringen, wir werden ewiges Leben haben. Zweitens, ja, Gott war mit ihnen. Sowas machst du nicht von dir aus. Kein Mensch kann sowas von sich aus tun. Sondern das ist die Liebe, es ist die Barmherzigkeit, es ist das Mitleid, es ist die Gnade und es ist der Heilige Geist. Gott ist dir einen befähigt, so eine Tat zu tun. Drittens. Bestimmt hatten sie Angst. Ganz sicher hatten sie Angst. Aber ich glaube, tief innerlich fürchteten sie sich nicht, weil sie wussten, dass sie das Richtige tun, dass sie das tun, was Jesus getan hätte. Und ich glaube, dass da eine Kraft drin ist und eine Stärke ist, auch mit Situationen umzugehen, die nur schrecklich sind. Und dass da eine Stärkung drin ist. Und viertens, ja, Gott hatte ein großes Volk. Ja, er hatte ein großes Volk von 20 islamistischen Familien in diesem kleinen Dorf. Ich würde sagen, dieser Satz gilt auf diese Art und Weise 100%. Das war jetzt Iran. Kommen wir zurück. Korinth ist wie Mannheim. Glaubst du, dass Gott ein großes Volk in dieser Stadt hatte? In der Bibel steht es nicht drin. Also steht nirgendwo drin, ich habe ein großes Volk in der Stadt Mannheim. Glaubst du, Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt? Ich glaube ja. Ich glaube, dass Gott tatsächlich heute ein größeres Volk in dieser Stadt hat als vor 3 Monaten. Ich glaube, dass Gott mit all diesen Flüchtlingen, die momentan kommen, ein größeres Volk hat als davor. Und Gott sucht seine Kinder auf der ganzen Welt. Wir denken sehr in Grenzen. Aber ich glaube, dass es Gott dasteht und sagt, ich möchte angebetet werden in jedem Volk, in jeder Nation, von Jungen, von Alten, von Männern, von Frauen. Gott sieht die ganze Welt und sagt, ich sammle meine Kinder. Seid ihr euch in eurem Herzen bewusst, dass wir momentan in einer Zeit leben, die eine Riesenchance beinhaltet, dass wir, die wir hier sind, in unserem normalen Süppchen, dass wir die Gelegenheit bekommen, das Evangelium zu verkünden. Nicht zu schweigen, sondern Menschen, die gerade mega enttäuscht sind von ihren Regierungen, Menschen, die mega enttäuscht sind von ihrer Vergangenheit, unsere Hand reichen können, Freundschaft anbieten können. Unsere Nahrung, unser Essen, unsere Kleidung, unsere Zeit teilen können. Leute, es ist mein Wunsch, dass wir die Flüchtlinge nicht einfach ignorieren, sondern dass wir von Mensch zu Mensch uns aufmachen, zu sagen, ich möchte tun, was ich denke, dass Jesus getan hätte. Und auf der anderen Seite, sind die Flüchtlinge nicht alle Menschen, die in Mannheim wohnen? Wir haben Nachbarn, wir haben Arbeitskollegen, wir haben Freunde, wir haben Familie, wir haben Menschen um uns rum. Wir sollen das Evangelium in Wort und Tat verkünden. Verkünde das Evangelium. Schweige nicht. Hörst du, dass Gott zu dir sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten? Verkünde das Evangelium? Lass dich nicht zum Schweigen bringen? In der Vorbereitung habe ich nachgedacht und ich kam zu dem Punkt, ISIS bringt mich nicht zum Schweigen. ISIS ist nicht da momentan. Verfolgung bringt mich nicht zum Schweigen. Mich bringt zum Schweigen, dass ich überwältigt bin von dieser Flüchtlingssituation, von den Tagesthemen, dass das alles so groß ist, dass man da steht und sich fragt, ja, was soll ich denn da tun? Ja, das ist ja, da gibt es ja gar nichts, was ich tun könnte. Ich weiß nicht, wie ich helfen kann. Ich kann doch da jetzt nicht einfach hingehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das könnte. Vielleicht passt das gar nicht zu mir. Kennt ihr das? Mich bringen meine eigenen Gedanken zum Schweigen. Ich brauche gar niemand anders um mich rum. Das ist, was mich zum Schweigen bringt. Mich bringt zum Schweigen, dass ich Angst habe vor meinem eigenen Mut manchmal. Dass in dem Moment, wo ich Mut aufbaue, ich 25 Gründe aufbaue, warum das keine gute Idee ist. Und dann mache ich einen Schritt zurück. Und dann denke ich mir, lass das andere machen. Das gilt für Flüchtlinge, das gilt für Nachbarn, das gilt für Menschen, die mir begegnen. Uns bringen tausend Pläne, die wir in unserem Kopf haben, zum Schweigen, weil wir keine Zeit mehr haben für Menschen. Weil wir keine Zeit mehr haben, uns noch in irgendwas hinein zu investieren, weil wir so voll sind, mit was wir noch alles tun müssen, dass da kein Platz mehr ist. Geht's euch so? Das ist, was mich zum Schweigen bringt. Uns bringt zum Schweigen, dass wir solche finanziellen Verpflichtungen haben und Hamsterräder haben und Vorstellungen haben, wie Dinge sein müssen, dass da kein Raum mehr ist, noch das Evangelium zu verkünden. Dass wir einfach vor Gott stehen und sagen, sorry Herr, da war einfach keine Kraft, keine Kapazität und keine Zeit mehr. Uns bringt zum Schweigen, dass in der Art, wie wir lernen, dass ein Leben gut ist, in dem Leben kein Platz für Leid und Mitleid und Opferbereitschaft mehr ist. Was bringt dich zum Schweigen? Mach kurz eine kleine Pause und ich möchte dich einladen, Gott zu fragen, was bringt mich zum Schweigen? So, jetzt mit Handzeichen. Wer von euch ist überzeugt, Gott hat ein großes Volk in Mannheim? Was auch immer groß bedeutet. Es gibt keine Bibelstelle, die explizit sagt, Gott, ich habe ein großes Volk in Mannheim. Aber schon am Anfang der Bibel beschreibt sich Gott selbst. Er beschreibt sich mit den Worten, ich bin Jahwe. Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Die ganze Bibel ist eine große Geschichte von Gott, der die Menschen so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gibt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn das das Herz Gottes ist, dann ist er nicht derjenige, der sagt, nicht so viele, sondern dann geht es darum, ihn zu verherrlichen, indem mehr Menschen an ihn glauben. Er will ein großes Volk haben. In jeder Stadt. Er möchte angebetet werden von allen Menschen, in allen Nationen, zu allen Zeiten, in jeder Situation. Ja, ich bin fest davon überzeugt, Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt, auch in dieser Stadt. Und deswegen möchte ich zum Abschluss euch einladen, diesen Satz für euch anzunehmen. Ich bitte euch nochmal, die Augen zuzumachen. Ich werde jeden einzelnen Satz mit einer Bibelstelle nennen, wo Gott es nochmal sagt. Und ich möchte euch einladen, das für euch zu hören, dass es nicht nur ein Satz war, den Gott damals zu Paulus gesagt hat, sondern dass es ein Satz ist, der Gott jederzeit zu jedem von uns sagen kann. Gott sagt zu dir, fürchte dich nicht, Lukas 12, 32. Verkünde die frohe Botschaft, Markus 16, 12. Ich bin mit dir, Römer 5, 5. Ich habe gesiegt, auch der Tod kann dir nichts anhaben, Hebräer 2, 14. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, denn ich bin der allseits gnädige Gott. Apostelgeschichte 18,10. Danke, Herr. Danke, dass wir gerufen sind, Weltbeweger zu sein. Herr, wir können nicht die Weltgeschichte, kein einzelner von uns kann die Weltgeschichte verändern. Aber wir können ganz praktisch Weltbeweger in unserem Umfeld sein. Wir können jeder einzelne von uns deinen Ruf hören, dass du sagst, verkünde das Evangelium in Wort, in Tat. Schweige nicht, ich bin mit dir. Fürchte dich nicht. Niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Danke, Herr, dass wir von deiner Liebe erzählen dürfen, dass es diese frohe Botschaft gibt, dass du die Menschen so sehr liebst, dass du nicht möchtest, dass sie verloren gehen, sondern dass du deinen Sohn gegeben hast, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Herr, ich bitte dich, mach jeden Einzelnen von uns mutig, diese Botschaft zu erkennen als gute Botschaft, als Evangelium und sie laut zu machen, weil das ist, was Mannheim hören muss. Das ist, was jeder Einzelne, ob Flüchtling oder ob Mensch mit Porsche in der Oststadt, hören muss. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen einzigen Sohn gabst, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Herr, hilf uns, mit unseren Geschwistern auf der ganzen Welt zu stehen. Hilf uns, unsere Herzen wieder weich zu machen, mitzuleiden, Opfer zu bringen, unsere Hände auszustrecken, unsere Habe zu teilen, dich zu verkünden. Herr, wir wollen mitleiden, uns mitfreuen und wir wollen mit Teil dieses großen Chores sein, der dich verherrlicht. Herr, ich möchte dich für jeden Einzelnen von uns bitten, dass du uns Wege zeigst, dass du uns Worte schenkst, Herr, dass du in unseren Herzen ein Feuer anzündest, dass wir wissen, du bist der größte Schatz, den wir haben und wir wollen dich weitergeben. Herr, segne du jeden Einzelnen von uns.